Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen, mit euch den Tag verbringen darf, dass ich hineinhören darf in das, was Ihr Leben alles prägt und ausmacht, und ich Ihnen einen kleinen Einblick schenken darf in das, was mein Leben geprägt hat und wo auch Gott in mein Leben hineingesprochen hat und mit mir unterwegs ist. Hier nochmal, wie vorher schon, ein Bild von meiner Familie in Chile. Eine ganz lustige Truppe, drei kleine Chilenen, die auch in Chile geboren sind. Und unsere Älteste, die immer sagt, sie ist eine Herzenschilenin, weil sie hat keinen chilenischen Pass, weil sie eben mit 10 Monaten damals nach Chile ausgereist ist. Hier unter uns sitzt meine Schwiegermama, die erinnert sich an manch traurige Stunde, die mit solch einer Ausreise und einer Abwesenheit von den eigenen Kindern in Deutschland auch verbunden ist. Und unter uns sitzen noch manch andere Frauen, wo ich so spontan gedacht habe, wow, die haben sich alle ganz schön kräftig in mein Leben eingemischt und dazu beigetragen, dass auf besondere Art und Weise auch ich immer wieder Gott begegnet bin, Menschen begegnet bin, die mich geliebt haben, die mich ausgerüstet haben, die mich gesegnet haben, die für mich gebetet haben. Da gucke ich gerade in die Augen von meiner Tante Marianne. Die kennt mich von Baby an, Kleinkind, hat meine Kindheit mitgeprägt. Und da gibt es eine Freundin von meiner Mama oder mehrere, die hier am Tisch sitzen, die mich auch eben schon in der Kindheit mitgeprägt haben, die bestimmt auch schon manches Gebet für uns gesprochen haben. Und so ist es irgendwie ein besonderer Tag, hier zu sein. Im Laufe der Zeit war, als ich dann in Chile war, kam dann irgendwann aus der Gemeinde hier eine junge, tolle Dame zu uns, die Salome Schmidt, die da ein ganzes Jahr mit uns verbracht hat, und ihre Mama Judith, wo sitzt sie? Ganz hinten. Auch die hat mein Leben geprägt, weil die hat einmal so ein nettes Dankeschön-Paketchen nach Chile geschickt, für das, dass ihre Tochter ein Jahr mit uns gelebt hat. Damals, erinnere ich bis heute, war so eine Frauenzeitschrift Flow drin, so ein Wellness-Zeitschrift, was man halt so liest, ohne großen Inhalt, um sich zu entspannen. Und die Zeitschrift, die kam so gut bei mir an in der Atacama-Wüste beim meinem Kaffee trinken, hin und wieder mal mittags, dass ich die bis heute hin und wieder erwerbe und an die Judith denke. Also auch das an ganz kleine Art und Weise, wie mein Leben auf vielfältigste Weise durch Menschen hier geprägt sind. Hier nochmal ein Bild von meinem Mann, so das Zentrum unserer Familie. Ich habe einen ganz tollen Mann und wir teilen uns ja auch ein bisschen auf andere Art und Weise, seit wir in Chile unterwegs sind, das Leben, weil wir seit da eben Arbeit und Familie miteinander ganz eng verwoben haben, sodass das nicht so der ganz klassische Entwurf ist. Wir trennen uns am Morgen, einer geht arbeiten und der andere versorgt die Kinder und abends sieht man sich wieder, sondern wir sind beide viel in der Arbeit auch aktiv, aber eben wir können uns auch im Alltag ganz viel aufteilen und uns da gegenseitig unterstützen. Genau, weil die mehrere Kinder haben, wissen, dass man mit 4 Kindern durchaus dann gut beschäftigt ist. Ja, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Die Welt braucht dich. An der Stelle 2 Fotos von meiner Familie sozusagen im erweiterten Sinne. Oben, das ist meine chilenische Familie, die Kernfamilie, mit der ich 11 Jahre, fast 12 Jahre gelebt habe. Ihr werdet auch manches von diesen netten Menschen in den nächsten Minuten erfahren. Eine Familie, die in Vallenar mitten in der Wüste, oder die Eltern wurden dort geboren, in recht herausfordernden Umständen, also eher so eine ganz arme Familie, viel Kriminalität, viel Armut, auch wirklich so, gehungert haben sie nie, aber es gab über Wochen, Monate häufig nur Brot und eine Tasse Tee. Und die haben irgendwann als erwachsene Menschen in auch sehr notvollen Situationen, ihre Ehe war zerbrochen, der Mann war aktiv mit vielen anderen Frauen, die haben Drogen konsumiert, sind sie Jesus begegnet, haben entdeckt, dass ihr Leben Hoffnung, eine neue Perspektive erhält, haben dann über eine längere Wegstrecke dort hineingefunden in einen ganz persönlichen Gottesglaube und haben ihr Leben wirklich auf den Kopf gestellt, haben gestartet an einem ganz anderen Ort mit einer ganz kleinen ONG, also das ist sowas wie ein CVDM, irgend so ein kleiner Verein halt, und haben gesagt, wir wollen, dass da ein Ort in dieser Wüste entsteht, der für ganz viele Menschen zum Segen werden darf, vor allem für junge Menschen. Auf der Wegstrecke kam es dann so, dass eben die Einladung an uns ausgesprochen wurde, ob wir diesen Weg mit Ihnen teilen möchten. Und als wir dann das erste Mal 2003, Thomas und ich, mit Rucksack losgezogen sind nach Chile, wir sind wie gesagt in Sulz geboren, in einem aus jetziger Perspektive sehr behüteten und auch sehr wertvollen Ort, hinaus in die Welt, in ein Land, Südamerika war man nie, Spanisch sprechen konnte man auch nicht, und haben dort einen Ort vorgefunden, der unsere Herzen tief bewegt hat. Einfach auch, weil wir das nie vorher gesehen hatten, Menschen, die in Wellblechhütten leben, Menschen, die auf der Straße leben, Jugendliche mit sehr viel Drogenkonsum, Frauen, ganz viele junge Frauen auch, die missbraucht wurden, vergewaltigt in Kinderheimen. Es hat unser Herz bewegt, aber wir hatten so ein bisschen den inneren Gedanken, haben gesagt, ja gut, das ist jetzt die Emotion, lassen wir uns da nicht so tief drauf ein, weil eigentlich können wir es uns ja nicht wirklich vorstellen, unsere Heimat zu verlassen. In Sulz war alles so vorbereitet, unsere Eltern leben dort, wir hätten einen Bauplatz haben können, wir hätten ein Häusle bauen können und einfach Kinder kriegen, wir hatten gute Jobs. Und trotzdem hat uns Gott innerlich nicht losgelassen zu sagen, hey, ich habe euer Leben so reich gesegnet, zieht los und teilt diesen Segen mit anderen. Wie gesagt, das war eine herausfordernde Entscheidungszeit, die auch viele Tränen gekostet hat, nicht nur für uns, sondern auch tatsächlich für unsere Familien und Freunde. Ein Abschied nehmen, ein Loslassen, an viele Sicherheiten auch aufgeben, um dann loszuziehen mitten hinein in die Atacama-Wüste. An einen Ort, wo ich nach wenigen Wochen, ich erinnere mich bis heute daran, meiner Mama angerufen habe und gesagt habe, Mama, ich halte es hier nicht aus. Ich war noch nie so weit vom Himmel weg wie hier an diesem Ort. Das hing einfach damit zusammen, dass unser Auftrag und unsere Menschen, mit denen wir Zeit verbringen wollten, in ganz anderen Realitäten gelebt haben. Wie gesagt, viele von ihnen hatten kein Zuhause, keine Eltern, die sie liebten. Viele hatten einen Missbrauch erlebt oder mehrere in Kinderheimen abgegeben, einfach so. In Abhängigkeiten, die sie lösen wollten, aber nicht konnten. In irgendwelchen kriminellen Aktivitäten verstrickt. Und in den Gesprächen mit diesen Menschen, die ich von Anfang an sehr lieb hatte, haben sich ein Abgrund nach dem anderen aufgetan. Und ich habe mich immer gefragt, wow Gott, wie soll das jemals gut werden? Wie können diese Menschen auf einen Weg finden, der gehbar für sie wird, der nicht so viel Herzensschmerz und Herzensleid bedeutet? Ja, und wir haben begonnen, eben damals sehr unsicher Wege zu beschreiten, Menschen zu begleiten, Tränen zu weinen und an Orten zu sein, wo wir eben vorher nicht waren. Wir haben die meiste Zeit unserer Aktivität in Chile außerhalb Kirchengebäuden verbracht, außerhalb, ich sag mal, wertvoller und guter Orte, sondern wir waren ganz viel unterwegs einfach, wo die Menschen sind. Auf den Straßen, an den Marktplätzen, in den Nächten, an den Straßenecken, auf den Brücken, in den Gefängnissen, in den Jugendheimen. Und haben dabei entdeckt, dass überall dort auch Gott ist. Ja, die Welt braucht dich. Ich habe ein bisschen einen Einblick gegeben, wie ich entdeckt habe, wie die Welt uns gebraucht hat in Chile, in Vallenar. Aber die Welt braucht dich. Jede Frau, die heute hier ist, wird gebraucht. Du, ihr seid total wichtig für diese Welt. Als Frauen, glaube ich, vergessen wir ganz leicht diese Tatsache. Es wird uns hin und wieder mal gesagt und trotzdem ist es schwierig, wirklich von Herzen anzunehmen. Zu glauben von ganzem Herzen, du bist gebraucht. Dich gibt es nur einmal. Niemand kann die Dinge so sagen, so machen, so lieben, so prägen, wie du es tust. Oft passiert es uns, dass wir uns mit irgendwelchen bedeutsamen Frauen vergleichen und dann denken wir, naja, meine Pastorin, meine Leiterin der Frauenarbeit, meine Nachbarin, die Politikerin, claro, die Frauen werden gebraucht, die wuppen was auf dieser Welt. Aber das ist nicht so, sondern jede Frau wird hier gebraucht auf dieser Welt. Jede Frau schreibt hier in ihrem Leben und in der Verbindung mit Gott göttliche, ewige Geschichte. Ihr dürft es ernst nehmen, ihr dürft es glauben. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist geschaffen als Ebenbild Gottes. Wenn ich hier in die Runde schaue, dann sehe ich ganz viele tolle Frauen, aber ich sehe auch Gott anwesend. Gott, der durch dich, durch euch einen Teilaspekt dessen sichtbar macht, was er ist. Ist dir das bewusst, dass du ein Abbild Gottes bist? Dass Menschen, die dir begegnen, Gott begegnen dürfen? Die Welt braucht dich, misch dich ein. Lass diese Botschaft heute in dir, in deinem Herzen neu ankommen. Ich liebe diesen Satz in der Bibel, wo von der Mama von Jesus berichtet wird, dass sie die Worte, die der Engel ihr zugesprochen hat, in ihrem Herzen bewahrt hat. Ich glaube, das ist so eine Botschaft, die wir alle in unseren Herzen bewahren dürfen. Du bist gebraucht. Ich will dich. Du bist mein Ebenbild. Du bist meine geliebte Tochter. Und diese Botschaft gilt, egal ob wir 20 sind, 30, 50, 80, 90, auch 100. Jede Frau und zu jedem Zeitpunkt ist bedeutsam und prägend an diesem Ort. Ich erinnere mich ganz zurück an meine Großmutter mütterlicherseits, die Oma Lene. Die war eine alte Frau, als sie mein Leben tief und nachhaltig geprägt hat. Sie war schon bettlägerig. In jungen Jahren hatte ich mit meiner Oma Lene, ich habe sie immer geliebt, aber die war eher so ein ängstlicher Typ und ich eher so eine Sportskanone. Und ich wurde oft von meiner Oma ermahnt, sodass sie sagte, wow, pass doch auf, zieh doch dich wärmer an, steig doch nicht auf das Fahrrad. Und so war das jetzt nicht mein Lieblingsplatz, wo ich hinging, weil ich genau wusste, wenn ich da auftauche, dann kriege ich wieder eine gewisse Zurechtweisung. Und trotzdem habe ich die Oma wirklich sehr lieb gehabt und bevor sie dann verstorben ist, das letzte halbe Jahr habe ich, oder Vierteljahr habe ich bei meiner Oma gewohnt. Ich hatte das sehr auf dem Herzen, Zeit mit ihr zu verbringen, das war damals möglich. Ich habe mit ihr im Ehebett geschlafen und diese Wochen, Monate, die waren sehr prägend für mich. Ich habe eine Frau kennengelernt, die Gott von Herzen geliebt hat. Eine Frau, die nicht perfekt war, die gefangen war in ihrem Charakter, in ihrer Art, wie sie geprägt wurde. Und trotzdem eine Frau, in deren Herz Gott ganz viel Raum hatte. Eine Frau, die tief und ganz aufrichtig geliebt hat. Und ich durfte ganz viel von dem, was ich in diesen Wochen mit ihr besprochen habe und entdeckt habe, was wahre, aufrichtige Liebe ist, jedem Menschen gegenüber, eine Liebe, so wie Gott liebt, durfte ich mitnehmen in mein Leben. Und bis heute hallt es ganz tief in mir nach und immer wieder denke ich an meine Oma Lene, die von Herzen geliebt hat. Eine Frau, die mein Leben geprägt hat, schon weit über 80 Jahre. Ja, und da gibt es natürlich viele andere Menschen, die diese Welt prägen, die sich einmischen, die sich gebrauchen lassen. Und damit ihr, sie ein bisschen einen Einblick kriegen, was wir aktuell machen, wo ich lebe, bringe ich da ein paar Bilder mit. Ein Mann, der sich einmischt hier im süddeutschen Raum, von vielen wahrscheinlich auch bekannt, ist unser Stifter, der Tobias Merkle. Er lebt in Leonberg, er lebt im Seehaus, ohne Familie, leitet dort einen offenen, freien Strafvollzug. Es leben dort vor Ort im Gefängnis Familien, die ihre Häuser öffnen und circa 5 junge Männer mit in ihre Familie aufnehmen, die straffällig geworden sind, um eine Zeit, eine Wegstrecke mit ihnen zu verbringen, zu prägen, ihnen zu zeigen, dass sie geliebt sind und dass ihr Leben neue Perspektive bekommen darf. Und der Tobias, der hat irgendwann, er ist in einer sehr wohlhabenden Familie aufgewachsen, ist sein Papa verstorben und die Familie hat beschlossen, dass er ausbezahlt wird mit seinem Erbe und er hat aus seinem gesamten Erbe eine Stiftung gemacht, die Hoffnungsträgerstiftung 2013, wo wir heute angestellt sind und die Hoffnungshäuser umsetzen. Er hat dann 2013 unseren Vorstand, den Markus Witzke, berufen, die Leitung zu übernehmen, um die Stiftung aufzubauen, zu prägen und dieses viele Geld zu verwalten, dass es sich in Segen verwandelt in Deutschland und weit darüber hinaus. Maike, du darfst einmal weiter. Die Stiftung ist aktiv in Deutschland mit den nationalen Programmen. Das sind die Hoffnungshäuser, von denen manche vielleicht schon gehört haben. Das allererste Hoffnungshaus wurde eben in Leonberg gegründet, wo wir dann eingezogen sind, Karin mit uns. Und inzwischen gibt es Hoffnungshäuser in 5 Städten, 9 Häuser, die eröffnet sind, 12, die dieses Jahr noch, oder weitere 4, die dieses Jahr noch eröffnet werden. Und es gibt einige Hoffnungshausstandorte in Planung, wie Nagold, Bönigheim, an ganz verschiedenen Städten hier im süddeutschen Raum. Hoffnungshäuser sind integrative Wohnprojekte. Ich erzähle gleich noch mehr davon. Die Stiftung ist aktiv international mit Patenschaftsprogrammen, wo einfach Kinder von straffällig gewordenen Eltern in Entwicklungsländern unterstützt werden. Und international auch im Bereich der Resozialisierung und Versöhnung. Das heißt, es gibt dort Projekte in Ländern, in denen kriegerische Auseinandersetzungen waren. Aktuell ist sie besonders aktiv in Kolumbien, um dort zu unterstützen, dass Menschen, die oder Menschgruppen, die verstritten waren, die sich bekriegt haben, Wege finden, wieder miteinander zusammenzuleben. Genau, das Patenprogramm kann ich direkt weitergehen. Das habe ich schon erwähnt, wo unterstützt wird. Das sind die 4 Länder, wo die Stiftung aktuell eben mit Paten hier aus Deutschland einzelne Kinder unterstützt. Genau, mit den Grundversorgungen, Schulbildung, medizinische Versorgung, ein gewisses Freizeitprogramm und eben diese Botschaft, dass sie geliebt sind von Gott, der alle Menschen liebt. Da kann man auch direkt drüber dann weggehen. So sieht es dann aus. Also da gibt es ganz verschiedene Programme, wo die Gruppierungen ins Gespräch miteinander kommen, aber auch Aktivitäten, dass die dann gemeinsam Straßen bauen, Gemeindehäuser erstellt werden, irgendwelche Aktivitäten gemeinsam gestaltet werden, sodass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die vielleicht Eltern sind von Kindern, die umgebracht wurden im Krieg oder Soldaten, die unterwegs waren und jetzt zurückkehren in ihre Dörfer. Genau, dass da einfach Wege beschritten werden können, um Hass zu überwinden. Dann blicken wir noch ein bisschen rein in das, was sind denn eigentlich Hoffnungshäuser, wie gesagt, was aktuell mein Zuhause auch ist. Als wir dann also in Chile unterwegs waren, fast 12 Jahre, kam dann von CFI hatte uns ausgesandt, so die Nachricht, ihr macht da eigentlich Entwicklungshilfe, die Ziele, die wir mal formuliert hatten, die sind alle erreicht, das Schulungszentrum ist aufgebaut. Denkt mal darüber nach, ob ihr für euch eine Berufung habt fürs ganze Leben in Chile oder ob es denn nochmal weitergehen darf. Das war so ein Hineinsprechen in unser Leben, was ganz schön gepoltert hat, weil wir waren in Chile zu Hause. Die Kinder waren dort geboren, wir haben da viele Jahre gelebt und wir hatten nicht uns damit auseinandergesetzt, dass es auch eine Zeit nach Chile geben könnte, obwohl das natürlich sehr realistisch war auch. Und so haben wir wieder gestartet zu überlegen, was ist denn dran? Es gab auch so Gedanken wie, sollen wir ausreisen, sollen wir für immer in Chile bleiben? Genau, und dann wurde aber relativ schnell in unserem Herzen so klar, hey, wir wollen noch einmal ganz neu Gott das Recht geben, in unser Leben zu sprechen. Wir wollen uns ganz öffnen auf die Wegführung Gottes, egal wohin auf dieser Welt, egal in welche Aufgabe, wir wollen das nochmal zulassen. Haben dann über ein Jahr das im Gebet begleitet, auch mit Menschen, die uns nahestehen. Und irgendwann kam dann hier aus dem süddeutschen Raum von meiner Trauzeugin die Nachricht, dass sie sagte, wow, ich habe da eine Stellenausschreibung entdeckt, ich las die und dachte, das seid ihr. Keine Ahnung, ist eine mega junge Stiftung, ich weiß auch nicht, was die machen, aber guckt es euch mal an. Und genau da sind wir dann gelandet, nach einem Bewerbungsprozess und auch der inneren Klarheit, dass das der Weg ist, wo wir den Eindruck hatten, dass Gott uns den führt und sind dann eben in Leonberg eingezogen, in das allererste Hoffnungshaus, was die Stiftung in die Praxis umgesetzt hat. Hoffnungshaus bedeutet vom Gedanke her, Menschen, die relativ neu nach Deutschland kommen, leben zusammen mit Menschen, die schon ganz lange oder immer in Deutschland leben. Die Aufnahmegesellschaft sind Menschen, die Gott lieben und die aus dieser Motivation heraus Menschen einfach diese unbegrenzte göttliche Liebe erfahrbar und erlebbar machen wollen. Dazu gehört die Aktivität, dass wir die ehrenamtlich aktiv sind, dass wir mit die Gesellschaft gestalten wollen in dieser ganz herausfordernden, auch politischen Frage, Flüchtlingspolitik etc. Uns geht es nicht darum, Antworten auf die Politik zu finden, weil die sind wirklich sehr komplex, sondern Menschen, die einfach da sind, die geflohen sind, die heute unter uns leben, einen Ort zu geben, wo sie Gott begegnen können, wo sie Liebe begegnen, wo ihre Herzen und ihre Seelen zur Ruhe kommen können. In diesen Orten geht es darum, dass wir geistliche Räume sind oder anbieten, wo wir miteinander ins Gespräch gehen. Die meisten unserer Bewohner sind Muslime. Genau, und es geht darum, mitten im Alltag zu sprechen über Gott, über die Art und Weise, wie wir glauben, wann wir beten, warum wir beten, was wir denn überhaupt glauben. Und das ist so ganz spannend. Am Anfang waren wir da ziemlich zurückhaltend, auch sehr respektvoll den anderen Menschen gegenüber. Und nicht lange hat es gedauert, dass eine Freundin von mir in meiner Wohnung stand und sagte, ja, bist du jetzt Christ oder nicht? Sag ich, natürlich bin ich Christ. Ja, warum zeigt ihr uns das nicht? Warum betet ihr nie? Warum redet ihr mit uns nie über den Glauben? Wo liegt denn eure Bibel hier in eurer Wohnung? Und da haben wir bemerkt, wie groß die Offenheit ist und wie das eigentlich auch erwartet wird, dass Menschen, die neu nach Deutschland kommen, in ein christliches Abendland damit rechnen, dass sie eigentlich auf lauter Christen treffen. Inzwischen wissen unsere Freunde, dass das so nicht ist, dass nicht alle Deutsche automatisch auch Gott lieb haben und irgendwie in christlichen Glauben leben. Aber sie freuen sich, Menschen zu treffen, die eine Verbindung mit Gott haben, die wirklich gläubig sind. Hier habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Wie sieht es aus? Das hier ist die Wohnung von Karin. Ganz spontanes Plätzchen backen am Nachmittag und die Kinder im Haus werden einfach dazu eingeladen. Man lernt Kultur kennen, man spricht über Glaube, aber wie gesagt, man begegnet sich einfach auch und teilt Leben. Thomas aktiv mit ein paar Männern im Aufbau, ich glaube, es war eine Tischtennisplatte, aber einfach so ein ganz praktisches Helfen, einziehen, umziehen, Handwerk lernen und hineinfinden in den Arbeitsmarkt in Deutschland. Natürlich ist ein ganz wichtiges Thema und nicht für alle einfach, das Thema die Sprache lernen. Manche tun sich leicht. Unsere Rekordbewohnerin, die hat, glaube ich, in anderthalb Jahren von null Deutsch auf C1, also akademisches Niveau, als Muttersprachlerin eine Karriere hingelegt. Aber für viele Menschen, vor allem die, die selber wenig Schulbildung erlebt haben, ist es natürlich gigantisch herausfordernd, eine fremde Sprache zu lernen, sich darin ausdrücken zu können. Und so haben wir bis heute Sprachkurse, Ehrenamtliche, die das unterstützen und begleiten. Ja, und dann Aktivitäten, ganz bunt. Wir machen gemeinsame Ausflüge, wir trinken abends zusammen einen Tee, wir gehen mal zusammen essen oder ins Theater, wir machen zusammen Sport. Einfach Leben teilen, Freundschaft leben auf Augenhöhe. Wir wollen, dass die Menschen sehen und erleben, wie es auch wirklich von Gott so gedacht ist, du bist mir wichtig. Meine Liebe gilt dir, ohne irgendwelche Einschränkungen. Egal, was du über mich denkst, egal mit welcher Haltung du mir begegnest, egal wie du dich selber fühlst, egal was dein Leben geprägt hat. Und so haben wir eben Hoffnungshaus 2016, das allererste in Leonberg, gestartet. Hier kann man nochmal sehen, dass sich das langsam über Baden-Württemberg ausbreitet und wir als Stiftung bewegen in unseren Herzen den Gedanken, dass das irgendwann deutschlandweit passieren darf, dass es solche Häuser in verschiedenen Orten gibt, Städten gibt, wo Menschen das Leben so miteinander teilen. Hoffnungshaus bedeutet außer in Leonberg auch eine ganz konkrete Immobilie. Alle Hoffnungshäuser sehen gleich aus. Das heißt, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und so ein Haus seht, dann wisst ihr, dass das ein Hoffnungshaus ist. Das wurde entwickelt von der Universität Stuttgart und einem Architekturbüro, sodass das bezahlbarer Wohnraum ist, also das entspricht den gesetzlichen Vorgaben dessen, wie Menschen, die auch Leistungsbezieher sind, also die von Deutschland auch Geld erhalten, wie die leben dürfen. Das ist natürlich jetzt nicht der maximale Luxus, da ist auch die Größe beschränkt etc. Und dort leben wir miteinander. Ein letztes Bild, Hoffnungshäuser in Esslingen. In Esslingen haben wir 4 Hoffnungshäuser, 2 davon stehen in Bergheim hier. Genau, und wie gesagt, hier teilen Menschen das Leben, wie ich es beschrieben hatte. Ein ganz normaler Wohnort, ganz normale Nachbarschaft, eine ganz normale Hausgemeinschaft. So, einen kleinen Einblick habt ihr erhalten, was Hoffnungshaus ist. Dann haben wir die Frage so ein bisschen genau geklärt, weil es ja auch so spannend ist. Gehen wir noch einmal intensiv in das Thema hinein. Die Welt braucht dich, misch dich ein. Das ist so ein Imperativ, eine Aufforderung. Ich musste innerlich grenzen, weil ich so dachte, wir Frauen, uns ist so eine Art zu sprechen extrem vertraut. Entweder indem, dass wir Mütter sind oder Tanten oder das ganz oft als Kinder gehört haben. Und auch ich rede natürlich ganz oft so zu sagen, hey, setz dich jetzt hin. Iss dein Teller jetzt auf. Mach den Fernseher endlich aus. Hört jetzt auf zu streiten. Gestern Abend, ich wurde sogar laut, Nancy grinst schon, habe gesagt, jetzt ist aber Schluss. Geht jetzt alle in euer Bett. Also uns ist es sehr vertraut, mit so einem Aufforderungscharakter zu sprechen, um einfach genau Dinge vorwärts zu bringen in unserem Leben. Ich habe schon erwähnt, dass ich eine sehr bewegungsfreudige Frau bin, mich sehr gerne bewege und habe gedacht, auch das bringt zum Ausdruck, wenn man sich aktiv bewegt, wenn man sich beteiligen möchte, wenn man wirklich relevant ist, dass ich euch da dazu einlade, eine ganz, ganz kurze Bewegungsimprovisation zu machen, um einfach auch in unserem Körper ankommen zu lassen. Sie, ihr hört heute nicht zu, sondern ihr seid die, die die Welt braucht und die sich einmischen in diese Welt. Ich habe gehört, dass es schwierig ist mit Aufstehen, aber da ich super flexibel bin, also wer kann, darf einfach aufstehen und sonst mache ich die Übungen auch so, dass man das im Sitzen machen kann. Wir kriegen vielleicht noch ein bisschen Musik. Okay, wir starten mal. Die Schulter nach oben und nach unten. Sehr gut. Jetzt nehmen wir unser Kinn auf die Brust und nach oben. Die Ellenbogen gehen an uns hoch. Sehr gut. Und dann greifen wir mal über Kreuz nach rechts und links. Und dann gehen die Hände nach oben. Kann man auch so ein bisschen schräg machen, nach links und nach rechts. Okay, und wir kreisen mit unseren Hüften. Dann nehmen wir die Hände an die Seite, dann gehen wir links ein bisschen runter und rechts ein bisschen runter. Links, rechts, links. Okay, und zum Abschluss drehen wir uns einmal im Kreis. Und ihr dürft wieder Platz nehmen. Die Welt braucht dich und das bedeutet ein Stück weit auch immer, ohne dass das jetzt körperliche Aktivität bedeuten muss, aber das bedeutet eine Bereitschaft von uns, uns auch wirklich gebrauchen zu lassen, uns auf einen Weg zu machen, in den Einsatz zu gehen. Heute Morgen dürft ihr alle ganz gemütlich hier am Tisch sitzen und einen wunderschönen Frauentag genießen mit genialem Essen, traumhafter Deko. Und trotzdem ist das Thema, die Welt braucht dich, misch du dich doch ein. Aber in was eigentlich sollen wir uns einmischen? Wo werden wir denn genau gebraucht? Wir alle sind ganz automatisch Teil unserer Gesellschaft. euer Leben als Frauen, euer Leben als Töchter, in euren Familien, als Patentante, als Arbeitnehmerin, als Arbeitgeberin möglicherweise, als Nachbarin, als Kundin, als Dienstleistungsempfängerin, ihr als Ehrenamtliche in Kirche, Sportverein, Musikverein, Tierschutzverbund, Gesangsverein, möglicherweise als Beziehungsberechtigte in Kindergärten und Schulen. Jede Frau von euch trägt ganz automatisch zur Gesellschaft bei. Klar könnte man auch die Haltung haben, besser ich mache nichts. Ich bewege mich so unscheinbar wie irgendwie möglich. Ich muss immer wieder lachen, aber ich mache genau das Gleiche. Wenn man dann am Elternabend sitzt, dann wird so, und wer will Elternbeirat werden? Und wir Frauen senken alle den Blick und denken so, Hauptsache, mich sieht niemand heute Abend. Und das funktioniert ja auch. Aber trotzdem, selbst wenn wir uns entscheiden, aktiv nichts zu tun, hat das eine Wirkung auf unsere Gesellschaft. Alles, was wir tun und lassen, hat Auswirkungen. Und die Welt braucht uns doch. Die Welt ruft danach, dass wir uns einmischen. Jesus sagt, ihr seid nicht von dieser Welt, aber ihr lebt in dieser Welt. Euch braucht diese Welt. Ich möchte, dass diese Welt von euch geprägt wird. Und ich habe oft jahrelang über einen ganz besonderen Gedanke nachgedacht, wo Jesus sagt, hey, ihr lieben Jünger, ich werde jetzt gehen. Aber das ist auch gut, dass ich, Jesus, jetzt wieder gehe und diese Welt verlasse, denn ihr werdet viel Größeres tun als ich. Viele Jahre habe ich gedacht, nette Idee. Jesus, als der Sohn Gottes, als der sündlos war, der in jeder Situation genau wusste, was zu tun und zu lassen war, befiehlt uns etwas an, indem dass er sagt, das, was ihr tun werdet, in eurer menschlichen Begrenztheit, das wird mehr sein, das wird größer sein als das, was ich tun kann. Gigantischer Gedanke. Du machst Gott auf dieser Welt sichtbar. Du bist Jesus hier auf dieser Welt. Einmischen, ja, mischt euch ein. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben von zwei Situationen meines Lebens, wo ich mich von Gott gebrauchen habe lassen können, wo ich mich einmischte in Leben. Die erste Geschichte ist mit Nancy, die hier heute unter uns sitzt und wie gesagt zu unserer Familie gehört inzwischen. Nancy habe ich ganz am Anfang in Chile kennengelernt. Ich glaube, es war das zweite oder dritte Jahr. Es war ein ganz normales Sommercamp. Wir haben da immer so ein Sommercamp gemacht, wie es auch hier bekannt ist, so was wie Jungscherlager. Wir sind einfach losgezogen durch die Straßen, haben Kinder eingeladen und dann auf das Lager gebracht. Die haben alle nicht gewusst, dass es irgendwie ein christliches Lager ist. Die haben überhaupt gar nicht gewusst, was ein Sommercamp ist und was man eine Woche im Zelt macht und so. Aber die meisten sind mitgekommen, weil es einfach gar nichts Alternatives im Sommer als Angebot gab, wo man eine coole Woche verbringen kann. Ja, und so bin ich auch Nancy begegnet, das allererste Mal. Ich werde es nie vergessen. Nancy kam als junges Mädel, ich glaube 13 warst du, 12, 13, auf den Lagerplatz. Sie hatte ihren Blick eigentlich immer gesenkt. Sie hat selten Blickkontakt aufgenommen. Sie war immer gekleidet bis hier oben, also hat nie Haut gezeigt, hat sich nicht darauf eingelassen, ins Schwimmbad zu gehen, irgendwelche verrückte Aktionen zu starten. Und ich habe es ganz schnell gespürt, diese Nancy ist belastet. In ihrem Leben ist was zerbrochen, irgendwas ist nicht mit ihr in Ordnung. In den Tagen haben wir ganz losen Kontakt aufgenommen. Ich habe gestartet, für sie zu beten und habe irgendwie gesucht, wie kann ich eine kleine Freundschaft mit ihr starten. Sie einladen zu mir nach Hause, ihr Raum geben in meinem Leben. Monate später hat dann die Nancy nach dem Sommercamp so eine Wochenendfreizeit besucht, die wir den Jugendlichen angeboten haben. Und da das erste Mal in ihrem Leben und das erste Mal auch vor mir die tiefe Not und den Schmerz ihr Leben zum Ausdruck gekommen. Sie hat viele Tränen seither geweint und ich durfte hineinblicken an das, was ihr Leben so extrem schmerzhaft gemacht hat, was ihre Seele, ihrer Seele eine tiefe und große Wunde beigefügt hat. Sie hat einen sexuellen Missbrauch erlebt. Seither sind wir gemeinsam auf dem Weg. Es ist noch nicht alles gut geworden bei Nancy. Es ist ein Weg des Vergebens, des Verdauens, des Verarbeitens und eine große Wunde, die ganz langsam vernarbt. Nancy ist aktuell das zweite Mal in Deutschland. Nachdem sie ein BFD bei uns gemacht hat, macht sie jetzt ein Au-pair in Leonberg. Einen Weg, der möglicherweise auch wieder zurückführt nach Chile, vielleicht aber auch noch einige Jahre in Deutschland stattfinden wird. Aber ein Weg, der von Gott begleitet wird und von Menschen, die sie lieben. Ein Weg, in dem Gott ihr immer wieder sagt, trotz deiner Not, Nancy, ich liebe dich. Ich stehe zu dir und ich habe die Macht, deine Wunde heil werden zu lassen. Das heißt nicht vergessen, aber das heißt ein Vernarben, so dass wir erleben dürfen, dass sich in uns Dinge wirklich zum Guten verändern. Eine weitere sehr, ich glaube, die am meisten herausforderndste Situation bisher im Hoffnungshaus war die Geburt von einem kleinen afghanischen Jungen. Ich habe meine Freundin begleitet zur Geburt. Sie hat kaum, man kann sagen, noch kein Deutsch gesprochen. Ihr Mann nur ganz wenige Sätze, die Geburt ihres fünften Kindes. Sie leben mit uns im Hoffnungshaus und einfach die Herausforderung, in ein Krankenhaus zu gehen, die ganzen Papiere zu erledigen, wie das funktioniert im Kreissaal und so, habe ich mich ganz schnell angeboten und habe gesagt, wenn ihr das braucht, ich fahre mit euch hin. Ich bin immer da, wenn ihr mich braucht, aber es ist für mich auch okay, dann einfach mich zurückzuziehen. Für den Mann ein ganz besonderes Erlebnis, weil in Afghanistan ist es nicht üblich, dass Männer Geburten begleiten. Das ist absolute Frauensache, wie früher hier in Deutschland auch. Und so hat er sich aber trotzdem entschieden zu sagen, ich mache mich auf. Ich begleite meine Frau und wir haben eine sehr schwierige Geburt erlebt. Die Frau hat aufgrund ihrer sehr heftigen Erfahrungen ihrer Vergangenheit, einfach auch eine starke Traumatisierung und hat sich schwer getan mit dem Schmerz, der eine Geburt mit sich bringt. Immer wieder kam es zu Momenten, wo wir gedacht haben, wir schaffen es nicht, wo es gefährlich wurde für das Baby. Ich war am Bett, habe sie motiviert, habe gebetet, habe gekämpft, habe die Hebamme unterstützt und mit ganz großen Herausforderungen, aber doch ein kleines Wunder, wurde dieser kleine Junge geboren. Wow, war ich froh. Nach einer langen Nacht, die anderen vier Kinder, wusste ich, sind zu Hause im Hoffnungshaus mit meinem Mann Thomas, also 8 Kinder in der Nacht. Und ich wusste auch, wir müssen eigentlich rechtzeitig zurück sein, damit wir die Kids, also ich meinen Mann unterstütze, dass wir die 8 Kinder in Kindergarten und Schule am Morgen verteilen. Ich habe das dann mit dem Ehemann abgesprochen und mit der Hebamme zu sagen, wow, lass die Frau im Kreissaal. Ich fahre nach Hause, versorge unsere Kinder und komme dann wieder, weil sie aufgrund ihrer Erfahrung einfach ganz, ganz große Ängste immer wieder entwickelt. Wir haben das alles abgesprochen miteinander und dann habe ich meine Freundin in den Arm genommen. Wie gesagt, wir konnten eigentlich nicht miteinander sprechen, ihr tief in die Augen geblickt, ihr noch einmal gezeigt, du bist ja sicher, ich komme wieder. Und in dem Moment kommt die Hebamme rein und sagt, warten Sie ganz kurz, Angelika, ich gucke noch einmal auf die Gebärmutter und dann können Sie gehen. Sie schlägt die Decke zurück, drückt auf den Bauch und ein Schwall von Blut übergießt sich im Bett. Ich habe gespürt, wie die Frau stirbt, wie sie ihren Körper verlässt in meinen Armen. Der Notfallknopf wurde gedrückt, das neugeborene Baby mir in die Arme gereicht und dann ging es los. Eine Maschinerie von Notfallärzten rannte zusammen. Sie wurde aus dem Kreissaal in den OP gebracht und ich blieb zurück mit einem neugeborenen Baby. Das erste Mal in meinem Leben habe ich mit Gott verhandelt. Ich habe wirklich ihm, ich weiß nicht wie oft, gesagt, okay Gott, ich habe 4 Kinder. Diese Frau hat 5 Kinder. Ich schaffe es nicht mit 9. Du musst diese Frau am Leben lassen. Und immer und wieder habe ich gesagt, Gott, lass diese Frau am Leben. Du kannst die jetzt nicht mitnehmen. Wir schaffen das nicht mit all den Kindern. Nicht in der Situation, die sind ganz frisch in Deutschland angekommen. Wir brauchen diese Mama. Minuten später, vielleicht auch, ich weiß nicht wie lange, ist mir aufgefallen, dass der Papa ja auch noch da war. Er hatte kaum was verstanden. Natürlich hat er bemerkt, wie groß die Not war und dass es um Leben und Tod ging. Ganz selbstverständlich, ich habe nett darüber nachgedacht, schaue ich ihn an und sage, sollen wir beten? Er hat es mit einem Lächeln beantwortet und hat gesagt, ja, Angie, bete. Bete für meine Frau. Und so haben wir gemeinsam gebetet. Wir haben darum gebeten, dass dieses Leben erhalten wird und das Baby und die anderen Kinder ihre Mama behalten durften. Das Geschenk ist geschehen. Über eine halbe Stunde später ging die Türe auf. Mir sind inzwischen die Tränen schon über die Wangen gerannt und die Hebamme kam rein und sagt, sie lebt. Und so wie es aussieht, wird sie die Nacht überleben. Thomas hat 8 Kinder alleine in die Schule geschickt. Wir sind spät am Vormittag wieder in Leonberg eingetroffen. Dankbar für das, dass Gott Leben erhalten hat. Und eine Familie tief dankbar dafür, dass jemand bereit war, bei ihnen zu sein, in einer Situation, in der sie einfach sonst niemand gehabt hätten. In Jakobus steht ein ganz herausfordernder Vers, Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Gott lädt uns ein, er fordert uns heraus, da wo ihr wisst, Gutes zu tun, da wo ihr gebraucht werdet, da wo eure Nachbarin, euer Kind, eure Mama, eure Verkäuferin euch braucht und ihr wisst darum, da tut Gutes. Noch einmal der Vers, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird noch Größeres tun, als ich getan habe, denn ich gehe zum Vater. Misch dich ein. Bestimmt können viele von euch auch von solchen Erlebnissen berichten, persönlichen Momenten, wo ihr Leben bis aufs Tiefste bedeutsam wurde für einen anderen Menschen. Nicht immer wissen wir davon. Manchmal passiert das ganz unbewusst. Manchmal reicht ein Lächeln, eine Umarmung, ein gutes Wort, ein stilles Gebet, um Liebe auf dieser Welt erlebbar zu machen. Was für ein Schatz liegt in uns allen? Was für ein Vorrecht, Gottes Liebe erfahrbar zu machen? Was für ein Wunder, dass wir uns selbst geliebt wissen. Jeder von uns, jede Frau ist extrem wertvoll für Gott. So als gäbe es keine andere Frau, die noch wichtiger wäre. So sieht Gott dich an. So sieht er mich an. Und das ist es, was uns fähig macht, uns wirklich einzumischen auf dieser Erde. Liebend einzumischen. Dabei dürfen wir lernen. Gott erwartet von uns nichts Perfektes. Er erwartet auch nicht eine ständig gut gelaunte Frau, die immer über ihre Kräfte im Einsatz ist. Auch ich bin das nicht. Auch ich verbringe manchen Abend weinend, weil meine Kraft ausgeht. Auch ich zerbreche manchmal fast an der Not dieser Welt und frage Gott, wo bist du denn? Warum hilfst du da nicht? Warum trauert, warum leidet dieser Mensch sonst so viele Jahre? Du könntest Veränderung schaffen. Und doch tut er es manchmal nicht. Manchmal fordert er gar nicht mehr von uns, wie da zu sein, mitzugehen, Leben zu teilen. Einmischen bedeutet aktiv sein. Ich möchte euch 2 Minuten herausfordern, mit eurer direkten Sitznachbarin ein kleines Erlebnis zu teilen, wo ihr beobachtet konntet oder wo euch jemand gesagt hat, wow, danke, du hast dich in mein Leben eingemischt und das war wertvoll für mich. Ein Gespräch, eine Hilfe im Kindergarten, beim Ehemann, was auch immer. 2 Minuten Zeit mit der Sitznachbarin. So, die kurze Zeit ist schon vorbei. Ich habe schon wenn Frauen reden. Ja, ich habe schon sehr deutlich darauf hingewiesen. Ich habe schon in den letzten Sätzen sehr deutlich darauf hingewiesen, für was braucht die Welt uns denn eigentlich? Wann und wie sollen wir uns denn einmischen? Und da gibt es einen ganz klaren Auftrag, eine ganz klare Bestimmung, eine ganz klare Aufgabe für Menschen, die Gott lieben. Und das ist der allereinzigste Grund und die allereinzigste Motivation, uns überhaupt in diese Welt einzumischen. Es ist unsere Berufung. Denn Gott selbst sagt, die ihr mich kennt, die ihr mich liebt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Ihr, die ihr mich kennt, die ihr mich liebt, die an mich glaubt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll diese Welt gesalzen werden? Es wird nicht darüber gesprochen, wenn du wolltest, wenn du könntest, wenn du mal Zeit hast, sondern die Bibel spricht ganz einfach über die Tatsache, du bist es. Du, die du an mich glaubst, die du auf dem Weg bist im Leben, die du mich liebst, du bist Salz und du bist Licht. Und dich brauche ich. Diese Welt braucht dich mit deinem ganzen Leben an jedem Moment, wo du lebst, an dem Ort, mit deinen Gaben, mit deiner Berufung, mit deiner Geschichte. Als Jesus aufgebrochen ist von dieser Erde, hat er uns zurückgelassen mit einem Auftrag, den er in diese Worte gepackt hat. Es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeitpunkt zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht bestimmt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde. Ein gewaltiger Auftrag mit einer gewaltigen Verheißung, denn ich bin bei euch bis an das Ende der Tage. Keine Frau von uns schafft es alleine. Keine Frau von uns kann so lieben, wie Gott liebt. Keine Frau von uns wäre bereit, manche Wege zu Ende zu gehen. Nur durch Gott ist es uns möglich. Nur er befähigt uns, eine Perspektive zu entwickeln, hineinzuwachsen in das, was seine Perspektive ist. Es war in Chile. Die Frau unseres chilenischen Leiters hat mich über Jahre aufs Äußerste herausgefordert. Sie war nicht dieser Typ Frau, mit dem ich gut kann. Sie war eine Frau, die mir oft die Grenzen aufgezeigt hat. Eine Frau, die mich innerlich leiden ließ. Eine Frau, an der ich oft gefragt habe, wann kann ich ihr es jemals recht machen? Wann reicht meine Liebesbeweise? Wann ist sie zufrieden mit der Zeit, die ich mit ihr verbringe, mit der Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, wie ich für sie da bin? Und ich wollte doch diese Frau lieben. Ich habe sie geliebt und oft bin ich an ihr gescheitert. Ich habe von ihr sogar eines Tages ein Bild, ein Porträt über mein Spülbecken gehängt. In Chile gibt es keine Spülmaschinen. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Stunden ich am Spülbecken stand. Und jedes Mal beim Spülen habe ich für diese Frau gebetet. Ich habe darum gebeten, dass Gott mir Liebe gibt. Eine echte, aufrechte Liebe dieser Frau gegenüber, die nach meiner Wahrnehmung meine Liebe nicht so beantwortet hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Es war an einem der Tage, an dem es wieder mit einer Begegnung mit ihr gegeben hatte. Weinend kam ich zu Hause an. Gott, ich kann nicht mehr. Ich will diese Frau lieben und doch gelingt es mir scheinbar nicht. Wie lange noch? Soll ich einfach aufhören? Darf sie einfach neben mir herleben? Ich muss mich ja nicht in sie investieren. Es gibt doch so viele andere Frauen, die meine Hilfe brauchen, die das auch annehmen, die mir zeigen, dass sie dankbar sind. Aber ich spürte in meinem Herzen, dass Gott mich lehren wollte, was echte Liebe bedeutet. Ich ging wie oft in meinem Leben, wenn ich an Grenzen komme, mit meinen Turnschuhen und Tour. In einer ganz kargen Wüstenlandschaft rannen die Tränen über meine Augen. Lange, ich war enttäuscht. Enttäuscht von mir, enttäuscht von Jeanette, enttäuscht von Gott. Ich wollte lieben und es gelang nicht. Ich wollte mich geliebt wissen und ich hörte es von Jeanette nicht. Ich wollte mich einsetzen, doch wirklich da sein für andere Menschen und scheinbar wurde das nicht wahrgenommen. Ich weinte, ich war verzweifelt. Ich lief und lief und lief. Und plötzlich begann es tief in mir ganz leise zu summen. Ein Lied, das ich in Chile gelernt habe. I have decided to follow Jesus. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Ich kehr nicht um, ich kehr nicht um. In diesen Momenten wurde in meinem Herz etwas klar. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist etwas, was sich unabhängig macht von seinem Gegenüber. Es ist etwas Göttliches. Ich bin zurückgekehrt mit der tiefen Überzeugung, Jeanette zu lieben. Ich habe sie freigegeben. Freigegeben, meine Liebe zu beantworten. Freigegeben, so zu sein, wie ich dachte, dass es gut ist zu sein. Freizugeben, meine Fragen so zu beantworten, wie ich es hören wollte. Ich habe sie freigegeben und ich habe mich entschieden, sie aufrichtig und tief zu lieben. Ich bin wie ihr alle noch nicht am Ende dieser Wegstrecke, Liebe zu lernen. Aber ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte Jesus Wege gehen. Und es ist, glaube ich, gar nichts anderes, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Es ist der Weg der göttlichen Liebe. Und es ist dieser Weg, zu dem wir eingeladen sind, uns in diese Welt einzumischen. Bist du bereit, die Menschen wirklich zu lieben? Bist du bereit, diese Gesellschaft zu lieben, dass sie dir so am Herzen liegt, wie Gott diese Welt am Herzen liegt? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In allem, was wir tun, alles, was wir tun und lassen, soll ein Ausdruck der Liebe sein und soll Liebeswirkung in dieser Welt entfalten. Aber eine Liebeswirkung, die den anderen freigibt. Er muss nicht so leben wie ich. Er muss auch nicht so glauben wie ich. Er muss auch nicht so sein wie ich. Er darf einfach geliebt sein. Misch dich ein mit einem liebenden Herzen in deine Familie. Misch dich ein mit einer liebenden Geduld mit deinen Kindern, deinen Nachbarn, deinen Eltern. Misch dich ein mit liebender Ausdauer und Beharrlichkeit. Misch dich ein mit klaren Worten und liebender Wahrheit. Liebe dich selbst, du Frau. Misch dich ein in dein eigenes Leben, in deine persönliche Selbstfürsorge, in deine Selbstachtsamkeit. Liebe Gott, nähre deinen persönlichen Glauben und deine Gottesbeziehung. Suche Gott aufs Neue und immer wieder aufs Neue. Denn er sagt dir zu, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wenn du wirklich ergreifen möchtest, wer ich bin, ich werde mich von dir finden lassen. Und das geschieht auch in ganz notvollen Situationen. Das geschieht in Krankheit und Tod. Das geschieht in Leid, das nicht von uns genommen wird. Und das geschieht auch in Freude, in Heilung, in Gesundheit, in Erfolg. Gott ist immer und überall. Die Angst oder das Problem, besser gesagt, unserer Gesellschaft ist heute ganz oft, dass es nicht genügend Menschen gibt. Nicht genügend gläubige Menschen, nicht genügend Menschen, die Gott lieben und Christen, die sich einmischen in unsere Gesellschaft. Wir predigen ganz oft, dass die Nachricht und der Glaube an Jesus die Kraft hat für Veränderung. Doch wir verweigern uns den Veränderungen, auch in unserem persönlichen Leben. Wir glauben, dass Gott alle Menschen liebt und tun uns so schwer, Menschen zu lieben, wenn sie nicht in unser Raster passen. Wir wissen, dass Kirche berufen ist, um auf dieser Welt Gott erfahrbar zu machen und erlebbar, und erziehen uns oft in unsere Räume zurück, sodass die Welt gar nicht sieht von uns Christen, außer ein Kirchengebäude. Wir verlieren Relevanz für diese Gesellschaft, weil wir uns einschließen in unsere eigenen Gruppen, in unsere eigenen Kreisen. Oft sind wir und oft bin ich so beschäftigt in meiner christlichen Welt, dass gar keine Zeit bleibt für andere wertvolle Menschen, sie zu besuchen, bei ihnen zu sein, Sporttage mit ihnen zu erleben, Musikfeierstunden zu feiern. Die Welt braucht dich. Die Welt braucht uns. Wir vergessen, dass das Mahl, das Festmahl, zu dem Jesus einlädt, seins ist und nicht unseres. Der Tisch des Herrn gehört ihm und er lädt alle dazu ein. Das haben nicht wir zu entscheiden. Ihr lieben Frauen, wir sind heute sehr gefragt. Viele sagen vielleicht so sehr wie lange nicht. Unsere Welt steht Kopf. In Deutschland und international. Wir sind gefragt. Es gibt so viele, die nach Orientierung suchen. Es gibt viele Menschen, die nicht geliebt sind. Ich denke da auch an die vielen alten Menschen, auch in Leonberg. Wie viele leben alleine, bekommen keinen Besuch, keine Kinder. Wie viele Ausländer, Jugendliche, Kinder, deine Nachbarn, vielleicht in deiner Familie, sehnen sich nach Liebe. Wie viele Menschen brauchen Gastfreundschaft, Häuser, in denen man einkehren darf, Frauen, die Zeit mit ihnen teilen, ein gutes Wort für sie haben, sie unterstützen auf ihrem Lebensweg. Ihr werdet gebraucht. Die Welt braucht euch. Deutschland braucht euch. Herrenberg braucht euch oder wo auch immer ihr herkommt. Die Welt braucht Menschen, die bereit sind, ein authentisches Leben zu leben. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, alles gut zu können, sondern wirklich von ganzem Herzen Gott zu lieben, diese Welt zu lieben und sich selbst zu lieben. Das ist genug für diese Welt. Mehr brauchst du nicht machen. Und damit schreibt Gott Geschichte auf dieser Welt. Durch manche Frauen in großer Masse, durch manche Frauen an einem einzigen Menschen. Aber es ist eine Geschichte, die Ewigkeitswert hat. Und jede Geschichte ist für Gott absolut bedeutsam. Er kennt kein hierarchisches Denken. Er kennt keinen Gedanke von Erfolg und weniger großem Erfolg. Jede Geschichte, jedes Leben ist für ihn bedeutsam. Heute Nachmittag wird es dann nochmal ganz spannend mit uns. Wir werden gemeinsam 3 Workshops gestalten. Karin erzählt euch gleich ein bisschen mehr davon. Ich lade euch ein, es ein bisschen konkreter werden zu lassen, beziehungsweise von euch zu berichten, zu erzählen, was denn das für euer Leben schon alles bedeutet hat, mit Gott unterwegs zu sein, wo ihr Grenzen erlebt, wo ihr am Verzweifeln seid oder wo ihr mit großer Dankbarkeit erfüllt seid. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass wir Frauen miteinander bereit sind, diese Wege Gottes zu gehen, Jesus Wege zu gehen, uns einzumischen. Denn Gott selbst hat es versprochen, er ist bei uns an jedem neuen Tag. Ich habe euch solche kleine Herzchen mitgebracht, die gebe ich jetzt noch durch die Reihen. Vor vielen Jahren habe ich das auch mal selbst erhalten. Schiebt so ein Herzchen in euren Geldbeutel, weil den hat man oft in der Hand. Und wenn ihr dann mal Münzen rausholt, dann fällt immer wieder der Blick auf das Herz. Lasst euch erinnern, du bist geliebt. Gott liebt dich, er lässt dich nie alleine. Lass dich daran erinnern, geh heute und jetzt Jesus Wege. Amen.